Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise und ich freue mich auf eine Stunde mit der Schauspielerin Katharina Wackernagel, die gerade mit kalten Füßen hier zu mir ins Studio gekommen ist. Ich hoffe, Sie werden warm in dieser Stunde. Viele werden Sie kennen aus, ich weiß gar nicht wie vielen Fernsehproduktionen, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Vielleicht nur stellvertretend, seit 2009 spielt Katharina Wackernagel die Kommissarin Nina Petersen in der ZDF-Krimiserie Stralsund. Im Kino war sie auch schon zu sehen, allerdings seltener, noch seltener auf der Bühne, einzige Ausnahme bisher, glaube ich. Wir lieben und wissen nichts an den Hamburger Kammerspielen von Moritz Rinke. Katharina Wackernagel, herzlich willkommen, hallo.
Dankeschön, hallo.
Ich habe mich gefragt, weil wir uns damals schon mal gesprochen haben, 2013, als Sie Wir lieben und wissen nichts an den Kammerspielen gespielt haben. Und Sie sagten, ach, es ist so toll, endlich mal Theater. Ich glaube, es war das erste Mal nach ganz vielen Jahren. Und dann kam aber auch nichts mehr dazu. Haben Sie festgestellt, der Film entspricht Ihnen doch mehr?
Also das hat immer ein bisschen was mit der Zeitplanung zu tun. Und da ich ja letztendlich doch mehr drehe und das ist dann natürlich auch, wenn da spannende Angebote kommen, hat sich das einfach so entwickelt. Und ich habe ja die letzten Jahre hier an den Kammerspielen, haben wir dann Wir lieben und wissen nichts wieder aufgenommen. Von daher war ich irgendwie trotzdem dran am Theater, aber es gab eben keine neue Produktion. Aber jetzt.
Ich wollte sagen, es klang so, als sollte noch was kommen.
Ja, eben. Wir fangen jetzt gerade an mit den Proben zu dem neuen Stück von Moritz Rinke. Westend heißt das. Und haben am 13. Januar hier an den Kammerspielen Premiere.
Mit welchem Regisseur werden Sie da zusammenarbeiten?
Der Carlo Ljubeck macht da Regie. Schauspieler am Schauspielhaus hier in Hamburg. Und der macht mit uns sein Regiedebüt am Haus.
Ich wollte gerade sagen, das ist seine erste Regiearbeit.
Ja, das ist toll.
Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb wir Sie eingeladen haben, weil man sieht, ich wusste bisher nichts davon. Sondern es gibt einen anderen sehr schönen Anlass, nämlich einen neuen Fernsehfilm, gleich einen Zweiteiler in der ARD. Sie spielen die Wirtschaftswunderfrau, so der Titel, Enne Burda, die nach dem Zweiten Weltkrieg berühmt und reich wurde, weil sie, ich glaube, man kann das schon so sagen, den Frauen die Mode zurückgebracht hat, Burda-Moden erfunden hat, diese Kataloge mit den Schnittmustern drin zum Selbermachen. Haben Sie eigentlich je selbst genäht, Katharina Wackernagel?
Nein. Nein, wirklich nicht.
Klägliche Versuche in der Schulzeit, also das verbinde ich zumindest damit.
Mir wurde das gar nicht nahegelegt. Wir hatten in der Schule das auch nicht. Wir hatten so ein Fach, das hieß Werken. Da haben wir aber so Laubsägearbeiten und sowas gemacht, wo ich jetzt auch nicht so brillant drin war. Ich erinnere mich an irgendwelche Töpferversuche. Da gibt es noch so komische, verbeulte Schalen und Tassen, glaube ich, bei meinen Eltern, die ich selber getöpfert habe. Aber eben Nähen gab es nicht. Und es hat mich offenbar auch nie so interessiert. Meine Mutter hat nie genäht, meine Großmutter hat nie genäht. Von daher war mir jetzt auch Burda-Moden kein Begriff, bis ich das Drehbuch gelesen habe. Ja, also nein.
Über Burda-Moden bzw. übers Nähen, über Enne Burda wollen wir gleich weitersprechen nach einer ersten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Domenico Scarlatti, Sonate H-Moll, gespielt von Murray Pariah. Murray Pariah mit der Sonate H-Moll von Domenico Scarlatti. Die Schauspielerin Katharina Wackernagel ist heute mein Gast hier bei NDR Kultur Klassik à la carte. Was verbinden Sie mit dieser Musik? Warum haben Sie sich die gewünscht?
Also zum einen ist es wunderschön, finde ich. Zum anderen, ich habe mal Klavier gelernt als Kind, war ich keine gute Schülerin, habe nicht oft genug geübt und habe dann auch leider aufgehört und es nie wieder angefangen. Aber damals habe ich auch Stücke von Scarlatti gelernt. Natürlich jetzt nicht solche schwierigen, aber so einfachere Fingerübungen und ich mochte das schon immer sehr.
Sie sind, ich habe es ja schon gerade gesagt, zu sehen in einem ARD-Zweiteiler, die Wirtschaftswunderfrau Enne Burda. Übermorgen, also am kommenden Mittwoch, ist der erste Teil zu sehen, dann am 12. Dezember der zweite. Wir haben gerade schon gehört, also so zu Burda, Moden und Schnitten und Nähen hatten Sie nicht so die direkte Verbindung. Was wussten Sie überhaupt über diese Frau, als man Ihnen die Rolle angeboten hat?
Als ich die Rolle angeboten bekommen habe, wusste ich gar nichts über Enne Burda. Also ich kannte den Burda Verlag. Ich wusste auch, dass es sowas wie Burda Moden gab. Ich glaube, ich habe auch schon mal einen Schnittmusterbogen vorher gesehen. Aber wie gesagt, das war mir nicht bekannt. Ich dachte, Hubert Burda wäre halt der Chef vom Burda Verlag. So, und dann las ich das Drehbuch und habe eben die Geschichte seiner Mutter bzw. seiner Eltern kennengelernt. Fand das wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und ja, Enne Burda war wirklich eine sehr faszinierende Frau.
Sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg diese Idee gehabt, eben ein Heft rauszubringen mit Schnitten, sodass die Frauen sich selber die Kleider machen konnten, die sie schön fanden. Also ich glaube, ein Spruch war auch, sie wollte ihnen die Sinnlichkeit zurückbringen, eben das, was sie gerne tragen wollten. Wie bereitet man sich dann auf sowas vor? Weil das ja nun auch eine Person ist, die es tatsächlich gegeben hat. Also schaut man sich dann erst Fotografien an oder wie haben Sie es gemacht?
Ja, ich habe natürlich schon das Internet durchstöbert, was es so an Bildmaterial von ihr gab. Es gab auch, also wir erzählen den Zeitraum Ende der 40er bis Mitte, Ende der 50er Jahre, also so ungefähr 10 Jahre ihres Lebens, wo das eben losging mit dem Verlag und so. Aus der Zeit gibt es nicht so viel, also vor allem jetzt keine richtigen Interviews oder Filmchen oder sowas mit ihr. Es gibt vom SWR was Kleines, das habe ich mir angeguckt, da sieht man sie so in Aktion. Dann gibt es einige Interviews mit ihr später, da ist sie aber dann schon sehr viel älter, so um die 80. Aber da kann man sie so erleben, also was die einfach für eine Power hatte und wie die gelacht hat und wie die sich bewegt hat, das fand ich irgendwie schön zu sehen. Ansonsten habe ich natürlich zur Vorbereitung ihre Biografie gelesen und ja, und dann ist es aber trotzdem so, wenn man dann dreht oder bei mir war es jetzt so, ab einem bestimmten Punkt macht man sich diese Rolle zu eigen. Also man weiß, diese Frau hat es gegeben und kennt die Biografie und aber irgendwie geht es ja dann auch darum, nicht sie zu imitieren, sondern so wahrhaftig wie möglich sein zu lassen und dann, wie gesagt, habe ich mir die Rolle zu eigen gemacht.
Sie haben gerade gesagt, die Fotos waren alle älter, aber man kann darauf eben auch schon sehen, was das für eine Powerfrau war und die offensichtlich unglaublich viel gelacht hat. Und Sie sind, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, ja auch ein Mensch, der sehr viel lacht oder auch gerne lacht. Muss man sowas dann auch trotzdem für so eine Rolle lernen oder ist das dann eben etwas, was dann ganz natürlich sich dazu fügt?
Das ist interessant, dass Sie danach fragen, weil es tatsächlich so war, also es ist ja eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Enne Burda wird von ihrem Mann betrogen, hintergangen, er hat ein Doppelleben geführt und als sie das entdeckt, bricht natürlich ein Ehekrach aus und bei der Castingszene gab es eben auch sozusagen die erste Konfrontation. Sie konfrontiert ihren Mann damit, dass sie jetzt die Wahrheit weiß. Das ist natürlich total emotional, schreien und heulen und so. Und dann gab es aber eben auch eine Szene, die hatte die Franziska Milecki ausgesucht, die Regisseurin, wo sie eben, ich weiß gar nicht mehr in was für einem Zusammenhang, aber aus voller Brust loslacht. Und die erste Szene hatten wir schon mehrfach gemacht und irgendwie, das fiel mir auch überhaupt nicht schwer, da rumzubrüllen und zu heulen und so. Und dann ging es ans Lachen und Lachen ist wirklich nicht so einfach. Zudem hatte ich eben dieses Vorbild, also sie war auf jeden Fall eine sehr temperamentvolle Frau. Ich glaube, sie genauso wie sie offen und herzlich gelacht hat, hat sie auch rumbrüllen können und war irgendwie fuchsteufelswild und so. Aber es war tatsächlich was wir beim Casting ausprobiert haben und wo die Franziska Milecki sich auch nicht irgendwie mit so ein paar Andeutungen zufrieden gegeben hat, sondern gesagt hat, nee, sie will da einfach ein langes, lautes Lachen und es ist ganz schön schwierig, ja. Also dem musste ich mich für die Rolle tatsächlich ein bisschen annähern.
Das heißt, es gibt jetzt das Enne Burda-Lachen?
Das Enne Burda-Lachen, ja.
Weil ich glaube, ich habe bewusst noch nie einen Film gesehen, oder in dem Fall sind es ja sogar zwei Filme, in dem so viel gelacht wird. Deswegen ist es mir auch so aufgefallen.
Ja, aber eben, ich glaube, das steckt da auch so ein bisschen dahinter, dass eben, sie hatte wohl eine sehr laute und eine sehr tiefe Lache. Und wie gesagt, ich lache auch sehr gerne und sehr oft, aber ich habe gar nicht so eine tiefe Lache. Das war dann Training.
Wie trainiert man das?
Ja, es gibt tatsächlich so Bühnentricks, die muss man natürlich so ein bisschen abändern, wenn man dann vor der Kamera steht, weil man ja viel näher im Bild ist sozusagen. Und bei dem Casting, das habe ich schon mit Fritz Karl, der meinen Partner gespielt hat, der den Franz Boder gespielt hat, als ich kurz vorm Verzweifeln war und gesagt habe, ich weiß nicht, was los ist, ich kann irgendwie nicht mehr lachen, es kommt nichts mehr raus, dann hat er gesagt, es gibt einen Trick, wenn du vor dem Lachen denkst, dann kommst du an dein Zwerchfell so ran, dass du tief lachen kannst. Und das habe ich eben ein paar Mal geübt und das funktioniert dann eben auch. Also ich meine, so habe ich es jetzt nicht im Film gemacht, aber um das zu trainieren, ist diese Übung sehr gut.
Wieder was gelernt. Aber wir haben auch jetzt gerade schon gehört, dass das Lachen nicht unbedingt am Anfang stand, sondern eine wirklich schwere Ehekrise und eine große Verzweiflung. Aus da heraus dann letztendlich, kann man sagen, auch dieser Verlag entstanden ist. Und sie hat sich aus dieser Krise quasi selbst neu erfunden. Also ich glaube, im Film sagen sie als Anne Burda, ich ändere, was ich ändern kann, mich. Und sie hieß eigentlich Anna Burda und hat dann aber auch ihren Vornamen, also zumindest den Rufnamen in Anne geändert. Und das jetzt, Katharina Wackernagel, bringt uns zur nächsten Musik, ihre Anmoderation.
Ja, das Ännchen von Tharau war das Lieblingslied von Anne Burda und daraufhin hat sie sich eben Anne genannt. Ich glaube, sie wollte auch irgendwie einen Künstlernamen haben oder sie wollte einfach bestätigen, dass sie ihr Leben jetzt ändert.
Annette Dasch sang, begleitet von Helmut Deutsch, das Lied vom Ännchen von Tharau, das Lieblingslied von Anne Burda oder Anna Burda, die sich dann Anne nach diesem Lied nannte. Es geht da drin um die große Liebe, aber durchaus auch ums Streiten. Also zumindest die letzten beiden Verse heißen, dies macht das Leben zum himmlischen Reich, durch Zanken wird es der Hölle gleich. Wir haben gerade schon gehört, zumindest Anne Burda und ihr Mann haben sich durchaus gefetzt, kann man glaube ich sagen. Was ist so Ihr Temperament, Katharina Wackernagel? Streiten Sie lieber oder sind Sie eher harmoniebedürftig?
Ich bin sehr harmoniebedürftig. Also ich kann auch streiten, ich kann auch wütend werden, aber es dauert relativ lange und ich bin bestimmt auch nicht so ausladend wütend wie Anne Burda es war, die dann auch regelmäßig Sachen durch die Gegend geschmissen hat.
Streiten Sie denn auch gerne dann für eine Rolle? Also gibt es dann auch Streit manchmal mit dem Regisseur oder der Regisseurin, weil Sie vielleicht etwas anders machen möchten, als man es von Ihnen möchte?
Also das gab es jetzt in diesem Fall mit der Franziska Melecki nicht. Kommt aber natürlich vor bei Dreharbeiten, dass man manchmal nicht so übereinstimmt. Wobei, ja, letztendlich muss man sagen, selbst wenn ich jetzt eine andere Meinung habe, man kann dann vielleicht sich über irgendwas aufregen, aber der Regisseur ist ja der, der es entscheidet. Also.
Das heißt, man gibt dann irgendwann auf?
Nach, würde ich sagen, nicht auf. Also ja, es gehört irgendwie dazu.
Wir haben ja gerade schon gehört, wie Sie sich versucht haben, so dieser Frau Anne Burda zu nähern, die mit wirklich einer unglaublichen Energie und man muss aber auch sagen, großem Gespür letztlich für das, was es um diese Zeit einfach brauchte, also was die Frauen auch wollten, diesen Verlag gegründet hat. Dabei war es ja auch, das muss man sich auch noch mal vor Augen führen, Ende der 40er Jahre überhaupt nicht üblich, dass Frauen arbeiteten. Also es gibt auch eine Szene in dem Film, wo sich Frauen über Enne Burda den Mund zerreißen und sagen, also nur weil man betrogen wird, muss man doch nicht gleich arbeiten gehen. Und auch Franz Burda tut doch das, was so in seiner Macht steht, um seiner Frau Steine in den Weg zu legen. Also und trotzdem, sie setzt sich durch. Wie ist das Ihnen jetzt gegangen, so bei dieser Zeitreise zurück? Was hat Sie vielleicht auch überrascht?
Also was mich wirklich überrascht hat, war, dass eine Frau, wenn sie verreisen wollte ins Ausland, um ein Visum zu kriegen, die Erlaubnis ihres Ehemannes brauchte. Und auch den Führerschein durfte sie nicht eigenständig machen, sondern da brauchte man auch die Erlaubnis. Enne Burda hat den Führerschein heimlich gemacht, aber also man hätte die Erlaubnis gebraucht. Und genau, das waren so ein paar Sachen, die waren mir jetzt neu. Insgesamt finde ich es dann immer wieder verblüffend, dass diese Zeit, wo eine Frau, ja, kann man schon sagen, Menschen zweiter Klasse eigentlich waren oder so behandelt wurden, eigentlich gar nicht so lange zurückliegt. Also wir reden ja jetzt nicht von Hunderten von Jahren und Mittelalter und sowas, sondern das ist einfach mal 70 Jahre her. Aber trotzdem finde ich, wenn man jetzt darüber redet, eine Frau, die diesen Verlag, dieses Imperium aufgebaut hat und so, muss man dann schon sagen, in der heutigen Zeit, wo wir natürlich alle viel emanzipierter sind und auch natürlich eine Ehe meist auf Augenhöhe geführt wird und ist auch jetzt nicht was Außergewöhnliches, es ist eine Frau, die arbeitet und auch einen Betrieb leitet. Aber trotzdem ist es ja immer noch so, dass es wesentlich weniger Frauen in Führungspositionen gibt und es ist ja nach wie vor so, dass Frauen häufig auch weniger verdienen als Männer und so. Also da denke ich dann schon, auch 2018 ist da offenbar noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, wofür man als Frau, emanzipierte Frau kämpfen kann.
Das heißt, Sie würden sagen, sie hätte schon heute auch tatsächlich noch sowas wie eine Vorbildfunktion?
Also mir ging es zumindest so, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, dass ich gedacht habe, ach, das ist schon eine Frau, die auch heute, also zum einen finde ich es interessant, wenn man heute einen Film über die damalige Zeit sieht, weil ich es einfach wichtig finde, dass man sich da auch drüber Gedanken macht. Es gibt ja auch andere Aspekte dieser Zeit. Also als sie dann nach Frankreich ging, um dort Modeschöpfer zu treffen und zu fragen, ob die ihre Modelle zur Verfügung stellen für ihr Heft, gab es eben auch viele, die gesagt haben, sie wollen nichts mit ihr zu tun haben. Und nicht, weil sie eine Frau ist und nicht, weil sie aus der Provinz kam, sondern weil sie eine Deutsche war und so. Also schon was das angeht, finde ich das wichtig, dass solche Filme heute auch gezeigt werden, weil es einfach interessante Geschichte ist so. Und dann finde ich einfach unter dem Aspekt, sie hatte diese Vision, sie wollte diesen Frauen im grauen Nachkriegsdeutschland eben Selbstbewusstsein, Sinnlichkeit zurückgeben durch eben die Mode, durch etwas, in dem sie sich wohlfühlen, strahlen können und einfach für eine Vision zu kämpfen, daran zu glauben, auch wenn man immer, immer wieder Rückschläge erleiden muss. Und das finde ich, ist auch heute extrem wichtig. Zu sagen, es lohnt sich, eine Vision zu haben, etwas, woran man glaubt, wofür man kämpft. Und selbst wenn es eben nicht gleich klappt, dann dran zu bleiben, das finde ich jetzt auch heute wichtig.
Es gibt ja diesen Spruch, Kleider machen Leute. Und sie hat ja nun mal Kleider gemacht. Also sie sind in dem Film zu sehen in immer wahnsinnig gut geschnittenen Kostümen, vor allem auch Kleidern, weiten, langen, bunten Röcken. Wie haben Sie das empfunden, so in diese Modewelt auch von vor, weiß ich nicht, 60 Jahren wieder einzutauchen?
Also das hat mir Spaß gemacht. Das war natürlich für die Figur auch wichtig, dass so die Sachen auch saßen und die waren ja auch alle sehr figurbetont. Das war ihr auch wichtig, dass es eben körperbetont ist und eben auch was, Stichwort Sinnlichkeit der Frauen und so, Selbstbewusstsein. Ich fand es zum Spielen auch gut, weil diese Kostüme verleihen einem auch irgendwie gleich eine Haltung. Es ist was anderes, ob man jetzt hier so flätzt im Pulli mit Schlabberhose oder eben so ein Kostüm anhat, was einen sofort fasst. Das verändert einen total, so ein Kostüm. Also Ich fand das gut.
Fantaisie impromptu cis-moll von Frédéric Chopin, hier gespielt von der jungen Pianistin Sophie Pacini. Auch das ein Wunsch von Katharina Wackernagel, die heute hier zu Gast ist. Erinnert das Stück Sie an einen besonderen Moment?
Also mein Vater hat immer gerne Chopin gehört beim Kochen und ich fand das früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe und irgendwie an den Wochenenden, wenn wir als Jugendliche dann doch abends ausgehen durften und dann am Sonntag lange geschlafen haben und ich dann irgendwie so um 11 aus meinem Zimmer kam, dann roch es schon herrlich im Haus und mein Vater stand mit Pfeife am Herd und hat irgendwas angebrutzelt und genau, und da lief immer Chopin.
Ich bin jetzt fast geneigt nachzufragen, welcher Vater. Sie haben ja zwei.
Ich habe zwei, genau. Ja, das war genau der Valentin, mein leiblicher Vater, der sozusagen der Wochenendvater aber war. Der war Regisseur und war dann viel unterwegs. Ich bin in Kassel aufgewachsen, hat zu der Zeit viel in Bochum inszeniert und kam dann eben manchmal an den Wochenenden und hat für alle gekocht.
Ich glaube, Sie kochen auch gerne für alle, oder? Zumindest gibt es ein Kochbuch, das davon zeugt, dass Sie zumindest während der Dreharbeiten eine Mannschaft bekochen können.
Ja, dieses Kochbuch, das ist eher so eine Art kulinarisches Tagebuch gewesen zu einem Film, den wir damals gemacht haben. Die letzte Lüge heißt der. Und da habe ich tatsächlich das Mittagessen für das Team gemacht. Das haben wir selber produziert und das Team war jetzt auch nicht so groß. Und das sind so Gerichte, die man für viele Leute einfach kochen kann, die gesund sind und schmecken und aber jetzt auch nicht so teuer sind und nicht so kompliziert und sowas. Aber ganz abgesehen davon koche ich sehr gerne. Und wie gesagt, irgendwie waren diese Familienzusammenkünfte bei uns, hat auch irgendwie immer was mit Essen zu tun. Wir essen alle gerne, ich koche eben sehr gerne. Und jetzt ist es meinem Vater manchmal, also der kocht nach wie vor, auch für alle, aber der hat es jetzt inzwischen ganz gerne, wenn man ihm hilft, weil die Familie wird ja immer größer. Meine Brüder haben meine Kinder schon inzwischen und so.
Sie haben drei Brüder.
Genau. Und ich mach das sehr gerne. Und es hat aber bestimmt auch was damit zu tun, dass es so früher für mich irgendwas von zu Hause fühlen und alle sind zusammen. Damit hat es was zu tun.
Das ist Ihnen auch schon sehr wichtig, ne?
Die Familie ist mir sehr wichtig, ja. Ja.
Wohnen Sie eigentlich immer noch mit Ihrem jüngsten Bruder in der Wohngemeinschaft zusammen in Berlin? Ich meine mich zu erinnern, dass Sie mir das beim letzten Mal erzählt haben.
Ja, also wir wohnen jetzt inzwischen nicht mehr zusammen, schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber wir haben 10 Jahre zusammen eine WG gehabt. Jetzt wohne ich, sagen wir mal, 50 Meter weiter. Er hat nach wie vor sein Büro bei mir in der Wohnung. Also unsere Arbeits-WG gibt es nach wie vor. Wir machen ja seit vielen Jahren zusammen Projekte. Er ist Drehbuchautor und Regisseur und inzwischen auch Produzent. Und die letzten 4 Filme haben wir eben auch zusammen selber produziert. Und er hat Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben. Und jetzt haben wir eben einen neuen Film gemacht. Das war mein Regiedebüt. Da hat er auch das Drehbuch geschrieben und produziert. Und ich durfte aber die Regie übernehmen. Wenn Fliegen träumen, heißt der Film.
Der sollte, glaube ich, eigentlich schon in diesem Herbst ins Kino kommen. Hat sich jetzt nochmal verschoben auf das nächste Frühjahr. Ich habe mich gefragt, was ist denn, wenn Fliegen träumen?
Was das ist?
Oder ja, was das bedeutet? Wie träumen Fliegen? Also es ist ja so ein Titel, den hört man, dann denkt man, ach interessant. Dann fragt man sich, was heißt das eigentlich? Und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen, was das eigentlich bedeutet. Das ist wahrscheinlich genau der Hintergrund.
Genau.
Aber
die Geschichte, wie Fliegen träumen, die wird im Film erzählt tatsächlich. Genau, wenn Fliegen träumen, kommt im April nächstes Jahr ins Kino. Und ist ein skurril, lustiger, melancholischer Roadmovie von Berlin nach Norwegen.
Gibt es da besonders viele Fliegen?
Es gibt in Norwegen tatsächlich Fliegen. Wir haben im Februar gedreht, da gibt es nicht so viele Fliegen. Ich kenne aber Norwegen gut aus unseren Sommerferien. Da gibt es so mini kleine Fliegen, die kommen abends.
Knitzen.
Knotter heißen sie. Knitzen hier, Knotter heißen sie da. Die sind wirklich lästig und unangenehm. Aber das sind nicht die Fliegen, von denen wir in unserem Film erzählen.
Wie war es denn, Regie zu führen? Ich glaube, Sie hatten sich das schon lange vorgenommen. Irgendwo habe ich gelesen, Sie wollten es unbedingt vor Ihrem 40. Geburtstag schaffen. Hat geklappt?
Ja, es war ein Wunsch von mir. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Regie zu führen hat mir großen Spaß gemacht. Also ich fand es wesentlich anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich ehrlich gestehen, weil eben ein Regisseur doch sehr viel Verantwortung hat und sehr viele Fragen den Tag über beantworten muss. Ich fand es aber jetzt aus meiner Perspektive als Schauspielerin auch insofern wirklich interessant, als dass ich festgestellt habe, wie unterschiedlich meine Kollegen arbeiten und wie unterschiedlich jeder Schauspieler so an die Sache rangeht. Und beispielsweise der eine Schauspieler, der braucht immer erst so 6-7 Takes, bis er so richtig warm wird und einsteigt. Und ein anderer, der ist irgendwie die ersten 3 Takes super und auf den Punkt und danach schlaft das irgendwie so ein bisschen ab. Einer will unendlich lange proben und reden, der andere will überhaupt nicht proben und reden, sondern eigentlich sofort spielen und drehen. Und ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, das dann zusammenzubekommen. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant für mich und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Das heißt, es wird einen weiteren Film von der Regisseurin Katharina Wackernagel geben, höre ich jetzt so raus?
Ja, ich möchte das sehr gerne machen. Also ich würde das jetzt nie eintauschen gegen die Schauspielerei. Aber wenn ich das irgendwie hinbekomme, parallel das zu machen, dann möchte ich das auf jeden Fall weitermachen. Ich habe auf jeden Fall schon vieles gelernt jetzt durch die erste Regie und das will ja angewendet werden.
Unbedingt. Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Bruder hat das Drehbuch geschrieben. Mit Ihrer Mutter zusammen haben Sie auch schon gearbeitet. Die ist ja auch Schauspielerin und das führt uns nämlich jetzt zur nächsten Musik. Mit ihr zusammen haben Sie auch Kreisler gesungen.
Ja, also meine Mutter und ich, wir haben wie gesagt, ich bin in Kassel aufgewachsen, seit 15, 16, vielleicht sogar schon fast seit 20 Jahren. Traditionell am 23. Dezember im Theaterstübchen in Kassel ein Programm, das heißt Frieda auf Erden. Und das ist immer eine bunte Mischung an Texten und Liedern. Und als wir angefangen haben, da hatten diese Texte natürlich alle was mit Weihnachten zu tun, waren aber eher schwarzhumorige Anti-Weihnachtsgeschichten. Und irgendwann haben wir das dann aber ein bisschen aufgelockert, weil so viel über Weihnachten gibt es gar nicht. Und eigentlich ist es auch total wurscht. Die Leute haben da irgendwie so Lust auf dieses Programm. Und da ist natürlich auch ganz häufig Kreisler dabei, weil der einfach so super Chansons hat.
Wir hören jetzt, sie ist ein herrliches Weib.
Bitte verzeihen Sie, wenn ich ein bisschen sentimental wurde. Und lassen Sie mich dafür zum Abschluss wieder heitere Töne anstimmen.
Georg Kreisler, ein herrliches Weib, das nicht kochen, denken, lesen, singen kann. Katharina Wackernagel, Sie können alles das. Was würde er über Sie singen?
Wir haben das in unserem Programm auf jeden Fall umgedichtet. Er ist ein herrlicher Mann und singen das eben zu unserem Pianisten, der dann nicht singen und nicht denken und nicht lesen und nicht kochen kann.
Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen wollen. Das haben Sie ja nun mit Ihrer Mutter zusammen gesungen. Diese Liederabende, haben Sie uns ja gerade schon erzählt, sind eine schöne Familientradition. Warum können Sie mit Ihrer Familie, insbesondere ja nicht nur mit Ihrer Mutter, sondern vor allem auch mit Ihrem Bruder so gut arbeiten?
Warum? Das weiß ich eigentlich nicht. Das hat sich so ergeben. Also mit meinem Bruder spielt, glaube ich, wirklich Humor eine große Rolle. Wir haben irgendwie den gleichen Humor. Wir haben natürlich durch die gemeinsame Kindheit so viele Filme, die wir eben als Kinder zusammen geschaut haben, haben einen ähnlichen Filmgeschmack, würde ich jetzt mal sagen. Und dass wir uns so lange und so gut kennen, ist jetzt in unserem Fall für die Zusammenarbeit wirklich ein Vorteil, weil natürlich gibt es kein Projekt, was man realisieren kann, ohne dass es auch zwischendrin Meinungsverschiedenheiten, Reibungen und auch Streit gibt und so. Aber obwohl ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, kann ich irgendwie mit meinem Bruder sehr gut streiten, weil das so selbstverständlich ist, dass man sich auch sofort danach wieder versöhnt und dann geht es eben weiter und so. Also irgendwie kriegen wir das sehr gut zusammen hin und es macht wirklich Spaß mit ihm. Und ich finde, er hat eine tolle Fantasie, er hat wirklich schon super Drehbücher geschrieben, super Dialoge. Ich bin sicher, das geht noch eine Weile so weiter.
Sie kommen ja aus einem Künstlerhaushalt, das ist jetzt, glaube ich, schon deutlich geworden. Und ich glaube, es hat für Sie auch nie eine Alternative wirklich gegeben zum Schauspielerberuf, oder?
Nee.
Können Sie erklären, warum? Doch nicht sicher, weil das die Mutter oder der Onkel oder wer auch schon macht. Das muss ja noch mehr sein.
Also, dass ich Schauspielerin werden wollte, das habe ich laut meiner Eltern schon ganz, ganz früh gesagt. Also schon als Kind habe ich gespielt, dass ich Schauspielerin bin und habe gesagt, ich werde Schauspielerin, wenn ich groß bin. Ich habe auch tatsächlich mit 7 schon meine erste eigene Theatergruppe gegründet.
Und wen haben Sie denn da rekrutiert?
Ich glaube auch, dass mein kleiner Bruder war dabei. Und dann
da war
eben,
er 4, oder?
Ja, genau. Und andere Freunde von mir. Und dann hatte ich eine Schallplatte vom Gripstheater aus Berlin. Balle, Malle, Hupe und Arthur hieß das Stück. Und dann habe ich alle gezwungen, den Text auswendig zu lernen und dann haben wir das aufgeführt. Also ich hatte da schon offenbar auch den Drang, Regie zu übernehmen. Ansonsten, das war einfach meine Leidenschaft und dann habe ich parallel zur Schule auch schon sehr viel Theater gespielt. Es gab in der Schule natürlich so einen Jugendclub und im Staatstheater gab es das auch. Ich bin sehr gerne ins Theater gegangen, habe da viel Zeit verbracht, auch meine Mutter Proben besucht und fand irgendwie die Atmosphäre hinter der Bühne einfach super. Mit 17 habe ich angefangen zu drehen. Dann lief das auch ganz gut, dann ging das so weiter. Hatte ich eben auch das Glück, dass ich mich nicht ernsthaft nach einer Alternative umschauen musste, weil es dann eben mit dem Drehen gut lief und immer weiter ging. Und wenn ich dann mal Pausen hatte, dann habe ich angefangen, selber Filme zu machen, Kurzfilme erst und dann eben später mit meinem Bruder auch lange Filme. Und da hatte ich zum Glück nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich noch anderes machen könnte.
Es gibt ja ganz viele Bezeichnungen dafür, was ein Schauspieler eigentlich macht. Also man sagt ja normalerweise so im Jargon, er spielt eine Rolle. Das möchten aber manche gar nicht hören. Die sagen dann eher, man verwandelt sich eine Rolle an oder man sucht nach einer Rolle oder man ist eine Rolle. Was ist das für Sie?
Ich spiele gerne. Also für mich ist es das, was der Beruf ausmacht, dass ich so tun kann, als ob ich jemand anders bin. Und dieses Spielen, was ich aber eben auch überhaupt nicht damit verbinde, das zu sein oder so zu fühlen wie die Figur, sondern das herzustellen, das macht mir Spaß. Und das macht mir, weil wir ja vorher auch übers Theater geredet haben, also ich freue mich, dass ich jetzt wieder Theater machen kann, das ist wichtig für mich. Aber ich glaube, beim Drehen fühle ich mich deshalb mehr zu Hause, weil eben auch die Figuren wahrhaftiger sein können noch als auf der Bühne, weil man eben nicht über diese Rampe rüber muss, weil man näher sein kann.
Sie meinen, die wirken echter dann auch?
Also ich finde schon, dass es Figuren gibt, die über einen Film hinweg, wenn man sich darauf einlässt, zum Leben erwachen. Und das macht mir am meisten Spaß.
So rasch wie möglich wollte Robert Schumann diesen ersten Satz aus der zweiten Klaviersonate G-Moll gespielt haben. Hier gehört haben Sie Marc-André Amelin und auch das war hier bei NDR Kultur Klassik à la carte ein Wunsch von der Schauspielerin Katharina Wackernagel. Eine weitere tolle Klaviermusik.
Da geht mir einfach das Herz auf.
Wann hören Sie das eigentlich?
Klassische Musik zu Hause, ab und zu. Ich höre insgesamt nicht so viel Musik, weil ich das jetzt nicht so nebenher höre, außer beim Kochen. Aber ja.
Ich würde jetzt, bevor wir gleich tatsächlich dann leider schon zum Ende kommen müssen, noch einmal zurückkommen wollen auf die Wirtschaftswunderfrau Enne Burda, weil in dieser Rolle zitieren Sie gleich mehrmals in den beiden Filmen deren, ja, weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, Lebensmotto oder so. Und zwar ist das ein Aphorismus von Tagore, der heißt: Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Können Sie damit als Katharina Wackernagel was anfangen?
Ja, also auf jeden Fall, was den Abschluss angeht, nämlich und siehe, die Pflicht war Freude, kann ich voller Freude sagen, dass ich einen Beruf habe, der mir so viel Spaß macht. Und das ist ja ein Riesenglück. Ansonsten wäre das jetzt vielleicht nicht mein Lebensmotto.
Sie würden Ihren Beruf auch gar nicht als Pflicht verstanden wissen wollen, oder?
Nee, das stimmt.
Gibt es denn manchmal Rollen, die man macht, aus einem Pflichtgefühl heraus?
Aus Pflichtgefühl jetzt vielleicht nicht, aber klar, es ist ein Beruf und ich verdiene damit mein Geld. Das ist natürlich einerseits, weil es mir so häufig so viel Spaß macht, toll und was Besonderes. Und das muss ich mir auch immer wieder klar machen, dass es jetzt nicht allen Menschen so geht. Aber klar gibt es natürlich immer wieder auch Projekte, die dann vielleicht aus irgendeinem Grund einen Reiz für mich haben. Entweder ein Regisseur, mit dem ich gerne mal arbeiten möchte, oder irgendwie ist die Geschichte gut, aber die Rolle gibt eigentlich nicht so richtig viel her. Und ja, da kann es dann schon manchmal sich nach einer Pflicht anfühlen.
Sie gehen ja jetzt eigentlich in ein recht gutes Jahr. Also im Frühjahr kommt Ihr erster eigener Film ins Kino, Wenn Fliegen träumen. Sie haben jetzt gerade angefangen mit den Proben für die Komödie, ich glaube, es ist eine Komödie, ne? Westend, das neue Stück von Moritz Rinke an den Hamburger Kammerspielen. Wissen Sie sonst schon, was Sie erwartet?
Also die erste Jahreshälfte ist eigentlich schon ganz gut durchgeplant. Eben am 13. Januar ist die Premiere von Westend. Dann spielen wir ungefähr einen Monat hier in Hamburg an den Kammerspielen. Und dann fange ich schon Anfang März an, Stralsund zu drehen. Da mache ich zwei Filme eigentlich direkt hintereinander. Dazwischen, eben um Ostern rum im April, mache ich dann die Kinotour für unseren Film Wenn Fliegen träumen. Also ich würde jetzt mal sagen, bis Juni weiß ich Bescheid und danach wird es spannend.
Ist das eigentlich so, dass Sie sich dann auch im Vorhinein wirklich Urlaub reservieren in Ihrem Kalender? Ich denke, da muss man doch wahrscheinlich aufpassen, oder?
Ja, also ich versuche das eben, das ist auch so ein Familiending bei uns, dass wir eigentlich schon seit ich denken kann, immer gemeinsam Urlaub machen. Wir versuchen das auch weiterhin zu schaffen und schaffen es eigentlich auch immer.
Also tatsächlich?
Ja, ich glaube, ich war einen Sommer mal nicht dabei, weil ich wirklich nicht aus Dreharbeiten rauskam. Aber ich versuche immer, weiß ich nicht, zwischen einer Woche und am liebsten natürlich zwei Wochen im Sommer das zu schaffen. Meine Eltern mieten dann ein Haus, entweder in Norwegen oder manchmal auch in Frankreich. Und dann kommen da alle aus allen Himmelsrichtungen an und wir verbringen da ein paar Tage oder vielleicht auch zwei Wochen zusammen.
Und dann wirklich die ganze Großfamilie, ja. Alle Geschwister mit Kindern und...
Genau. Ja.
Alle, die Katharina Wackernagel im Fernsehen sehen möchten, können das schon ganz bald, nämlich übermorgen, also Mittwoch, 20.15 Uhr. Da läuft die erste Folge von Enne Burda, die Wirtschaftswunderfrau. Die zweite folgt dann zwei Wochen später, also am 12. Dezember auch um 20.15 Uhr. Katharina Wackernagel, Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war Klassik à la carte. Mein Name ist Katja Weise und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.